Melanie, was ist für dich eine typische American Activity?
Ganz allgemein gesprochen, einen Football im Vorgarten werfen, während der Opa auf der Veranda zuschaut.
Okay. Ja, finde ich gut.
Und für dich?
Ja, ich war noch bei irgendwas zwischen Burger essen und Rassist sein, aber ich finde, das ist auch okay. Also man kann ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Ja, der Grund für diese Frage wird gleich bei unserem ersten Album kommen, über was wir heute sprechen. Ihr hört Track 17, der Musikpodcast, Folge 59 mit Melanie Löper.
Und Christopher Hunold.
Hi, heute nämlich mit dem Nebel-Wave-Pop von Molly Nilsson, dem stampfenden Memphis-Rap von Denzel Curry, dem Slowcore-Gespenstern von Zelia Noppel, dem hibbeligen Future Garage von Salute und dem 90s IDM-Nachlassverwalter von Seth. Ihr hört den Musikpodcast, der euch einmal im Monat die interessanteste, beste und diskussionswürdigste Musik des Monats serviert und raussucht, damit ihr es nicht müsst bei den 741.317.412.316 Releases pro Woche, kann das nämlich ganz schön undurchsichtig werden. Finde ich, außerhalb dieser Platten, die wir heute besprechen, was hast du denn sonst zuletzt gehört?
Ich habe viel House in letzter Zeit gehört und zwar ganz konkret zuletzt Junior Jack, falls dir das noch was sagt, aus den Nullerjahren. Mhm. Das Album Trusted von 2004 ist jetzt gar nicht mal so gut gealtert, würde ich sagen, aber hat mir trotzdem viel Spaß gemacht, so die letzten paar Tage.
Mhm. Ja, ich habe nochmal geschaut, weil in wenigen Monaten kommt ein neues Album von Floating Points von Sam Shepard heraus und darüber freue ich mich sehr, wenngleich ich nicht mit allem so richtig einverstanden war, was er zuletzt gemacht hat. Dann habe ich einfach geschaut, was war denn so vor 10 Jahren los? Das macht man ja da manchmal. Ne? Dann guckt man ja so, was war denn 2004, 2014 los? Und Floating Points hat 2014 zwei 12 Inches rausgebracht und beide sind einfach überragend und ich habe vor allem nochmal die King Bromeliad Single gehört. Und der Titeltrack, ich finde den so großartig und habe mich so darüber gefreut, den mal wieder zu hören. Und wie das manchmal so ist, ich glaube, ich habe den schon ein paar Jahre nicht mehr gehört, gefühlt, aber trotzdem irgendwie jede der Sekunden aus diesem fast neunminütigen Track war irgendwie noch da. Der hat so einen sehr, sehr unwiderstehlichen funky Groove, so die Hi-Hats sind eigentlich der Star. Also wenn man keinen Bock auf Hi-Hats hat, dann sollte man was anderes hören, aber irgendwie bleibe ich immer so an den kleben, dazu halt eben diese Orgel und so 9 Minuten Wiederholung, Aufbau, alles ineinander, umeinander gemixt. Und ja, das hat mir manchmal gefehlt bei den neueren Sachen, aber ich bin jetzt mal sehr gespannt auf das neue Album, wenngleich das vielleicht ein bisschen rumpeliger, lauter und hibbeliger sein könnte. Und ob hibbelig was Gutes ist, das werden wir nachher auch nochmal besprechen, habe ich zumindest gehört. Aber ja, fangen wir doch vielleicht sonst einfach mal mit der ersten Platte des Tages an. Un-American Activities heißt das neue Album von Molly Nilsson auf ihrem Label Dark Sky Association. Und deswegen habe ich dich vorhin nach den typischen American Activities gefragt, denn genau das möchte dieses Album nämlich nicht. Es geht um das ja mittlerweile 10. Album der in Berlin arbeitenden und veröffentlichten Musikerin der Schwedin Molly Nilsson. Und geht es um, ich sag mal so, diese heilige Dreifaltigkeit an aktuell werkenden und veröffentlichten Menschen, dann ist halt Actress mit dabei, den hatten wir vor kurzem erst, Black Hunt in the Road wird hoffentlich bald das neue Album rausbringen und es gibt eben Molly Nilsson. Das ist so für mich ganz persönlich so diese heilige Dreifaltigkeit der ganz aktuellen Leute, die so am Start sind und deswegen habe ich mich sehr auf diese Platte gefreut und sie ist nach wie vor die ungekrönte DIY-Queen, finde ich, der Musik, weil ihren wavy Synth-Pop mit Rave, Postpunk, manchmal sogar Elektronika-Anteil, den schreibt sie selbst, den produziert sie selbst, den spielt sie selbst, den singt sie selbst, die ist ihre eigene Bookerin und Labelfrau und Veranstalterin und alles Mögliche und macht einfach alles im Alleingang und das nötigt mir jede Menge Respekt ab und das macht sie jetzt einfach auch schon seit 16 Jahren. Das finde ich sehr, 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 sehr krass und ja, die Schwedin hat eben ihre gesamte musikalische Karriere in Berlin verbracht, seit dem ersten Album 2008. Es gab so ein paar Abstecher noch in Südamerika und jetzt auch eben in den USA und es ist ein großes Glück, nicht nur für mich, sondern auch für viele andere Menschen, dass sie so ungemein fleißig, kreativ ist und sehr viel zu erzählen und sehr viel zu singen hat. Und ja, wie erwähnt, seit 2008, seit ihrem ersten Album These Things Take Time, was nicht unbedingt immer für die Musik gilt, was aber nicht wertend gemeint ist, ist jetzt eben Un-American Activities ihr 10. Album. Das hat sie aber, wie gesagt, in Kalifornien aufgenommen, weil sie zuletzt halt eben in den USA war und sie hat das in dem Zuhause des Schriftstellers Leon Feuchtwanger aufgenommen und der ja auch ein sehr früher Gegner des nationalsozialistischen Regimes in Deutschland gewesen ist. Und das hat sie auch so ein bisschen angetrieben, diese Platte etwas politischer werden zu lassen. Und das ist aber musikalisch weiterhin in seinen besten Momenten so leicht angeschwipster, torkelnder, im besten Sinne farbbefreiter Pop. Der hat zugleich was sehr Seduktives, aber auch was zugleich sehr Empowerndes. Ich muss auch sagen, ich habe so ein sehr schönes T-Shirt von ihr. Du kennst ja dieses Explicit Content, diesen Sticker, ne, der immer auf den ganz gemeinen und bösen Rap-Platten drauf war. Und das hat sie umgedeutet und dann steht da halt Empowering Content drauf mit ihrem Namen. Und das habe ich mir mal als T-Shirt gekauft, weil ich das sehr schön finde. Und man kann jetzt sagen, wenn man wirklich darauf besteht, also kann man sagen, sie erfindet sich und ihren Sound eigentlich selten neu. More of the Same wäre aber auch Quatsch. Sie hatte schon auf ihrem 9. Album Extreme, darüber haben wir Anfang 22 gesprochen, so eine Form von Metal fast eigentlich schon in den Sound eingepflegt. Und hier greift sie mal wieder zu etwas, ja, ravigeren Mitteln als zuvor. So ein bisschen New Wave, so ein bisschen The Cure-Gitarren sind plötzlich auch noch mit dabei. Es gibt so Madonna-ism und auch ein bisschen House-Musik. Und die Musik selber hat eben noch stärker als zuvor so den Kampfgeist entdeckt, würde ich sagen. Also schon auf Extreme hat sie mit Songs wie Absolute Power so musikalisch die Faust in die Luft gereckt, dieses ja, kapitulierende, fatalistische, das sich ab und zu so auf die Alben schlich früher, das wich halt immer mehr so einem proaktiven, nee, jetzt bin mal ich dran, Habitus, sage ich mal. Ohnehin hat ihre Musik, finde ich, eh so einen sehr stark ins Zentrum gerückten, so feministischen Ansatz und ihre, ich sag mal so, ihre bisherigen Albencover zeigten auch immer eher so ein schwarz-weißes Muster, so relativ generisch eigentlich immer. Das wurde jetzt auch erstmals aufgebrochen und sie sagte auch selbst in einem Interview, sie hat ihre Musik dazu genutzt, die Leute eigentlich ins Boot zu holen, sie praktisch einzunullen im Positiven, um ihnen dann aber zu sagen, hör mal, ich habe auch was zu sagen, ich habe eine Message. Und hier steigt sie eigentlich direkt damit ein. Das ist, finde ich, so ein relativ großer Unterschied. Und ich finde, dieses Politische, das beginnt beim Titel, das beginnt bei dem Cover, bei dem sehr pro-kommunistischen Ansatz, Songs wie Jackboots Return, der so diese in Song gegossene Furcht vor dem rechten System nicht nur in Deutschland ist, was sie aber jetzt natürlich sehr viel mitbekommen hat in Berlin, sondern auch in Europa. Ein Song wie Palestine, der sich nicht mit Verboten, Hass oder Abgrenzungen abgibt, sondern eher so eine Ode an Selbstbestimmung und blanke Existenz zu verstehen ist. Ich glaube, gerade wenn man sich den Song Text einmal durchliest, wird das klar. Oder eben, wie gesagt, diese Ode an The Communist Party, was eben mal auch so Piano-House ins Rennen wirft. Es ist nicht die große Revolution in der Musik, das erwarte ich aber auch gar nicht, weil das, was sie sich so als Nische da rausgeschnibbelt hat vor 16 Jahren, das macht sie wie keine zweite. Und ich bin sehr froh über diese Platte. Und jetzt würde ich mal gerne wissen, was du davon hältst. Ich habe sehr viel geredet.
Ja, das ist völlig okay. Ich habe mich damit ehrlich gesagt schwer getan. Ich habe mir schon gedacht, dass wir die besprechen werden. Ich habe die auch schon vor einiger Zeit dann gehört gehabt, also unabhängig davon, ob wir sie jetzt besprochen hätten oder nicht. Und ich bin nicht so ganz glücklich mit ihr geworden, weil ich finde, sie hört sich für mich einfach oft ein bisschen unfertig an, aber nicht auf die gewollte Art. Also irgendwie habe ich das Gefühl, vieles verweilt so ein bisschen im Skizzenartigen. Da muss ich aber auch dazu sagen, als Disclaimer, ich bin nicht so ein Fan davon, wenn es nur Vocals und Keyboard gibt, was bei ihr natürlich so ein bisschen das ist, was oft auf dem Menü auch steht. Also jetzt nicht durchgehend, aber halt dann, was dann schon irgendwie die Spezialität des Hauses ist. Also von daher treffen da dann vielleicht auch meine Ohren auf etwas, ja, wo ich der Sache vielleicht dann eh ein paar Hürden in den Weg stelle, dass sie mir gefallen könnte. Das muss ich der Fairness halber sagen. Wenn es um Synthie-Pop geht, also Anfang des Jahres hatte ich zum Beispiel mal LEX mitgebracht. Das gefällt mir dann ein bisschen mehr, weil das mehr so ein Wall of Sound hat. Ich glaube, ich bin da eher so die Synthie-Pop-Fraktion Thema überbordend versus Thema minimalistisch.
Das ist auf jeden Fall was anderes,
Genau. Nichtsdestotrotz fand ich, hatte das Album auch für mich durchaus seine Höhepunkte. Also ich fand diese ganzen Momente, wo es auch irgendwie konkret um so Eigenschaften von Kommunisten ging, das war irgendwie sehr humoristisch eingepflegt. Also ich finde, man hat eindeutig ihre Meinung rausgehört, ohne dass sie sich dabei zu wichtig genommen hat. Ich finde, das ist eine große Kunst. Und es gab auch so einige Momente, die so sehr runtergestrippt waren, wo es mich dann aber nicht so gestört hat, weil es dann wirklich eher so ein 80er Depeche-Mode-Vibe auf feministisch hatte, sage ich jetzt mal. An anderer Stelle Wenn es so ins Spoken-Wordige ging, habe ich auch schon mal erwähnt, bin ich auch nicht so ein Fan von. Da wurde es dann für mich ehrlich gesagt ein bisschen anstrengend. Also The Beauty of the Duty zum Beispiel habe ich mir aufgeschrieben. Das war für mich dann was, wo ich dachte, okay, also ich glaube, das Album und ich, wir werden jetzt nicht mehr die ganz großen Freundinnen. Aber ich habe es mir trotzdem ein paar Mal angehört. Der Anfang, den fand ich stark. Nach hinten raus hat es mich dann leider immer wieder so ein bisschen verloren, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber nochmal, noch ein Aber, weil du auch eben Palestine angesprochen hast. Das ist auch ein Song, den ich jetzt gar nicht so super fand, aber was ich cool finde, ist, dass sie so explizite Themen anpackt. Also sich nicht scheut davor, ein so großes Thema in einen doch musikalisch ja minimalistisch angelegten Song zu legen und so ein bisschen verträumt darüber zu singen. Also ja. Wie du siehst, ich bin noch ein bisschen ratlos. Also ich glaube, ich brauche noch ein paar Durchgänge. Ich glaube, mein Album des Jahres wird es nicht. Aber ich glaube, es kann noch bei mir wachsen.
Album des Jahres ist ja auch mal sehr viel verlangt, glaube ich, in der ja. Art. Wenn du aber nichtsdestotrotz Interesse hattest, ich weiß ja nicht, was du von ihr schon kennst.
Nur den Vorgänger.
Okay, dann hätte ich gesagt, das beste Album ist auch das, was den passenden Titel hat, nämlich Zenit. Das hat sie 2015 rausgebracht. Das ist auch eine der besten Platten der gesamten 2010er Jahre gewesen. Und da ist, sage ich mal, da hat sie es versucht, den Sound ein bisschen breiter und größer zu machen. Also ich könnte mir vorstellen, dass du da vielleicht ein paar Songs findest, die dann eher zu dir sprechen. Also das 2015er Album würde ich dann vielleicht nochmal probieren. Wie gesagt, das klingt ein bisschen fetter auf eine Art. Also vielleicht kann ich auch verstehen, was du sagst mit dem Synthie-Pop-Sound, der dir dann eher zusagt. Vielleicht findest du den da dann eher. Weil sie hat das jetzt ein bisschen wieder zurückgeschraubt und dann eher gesagt, dass sie es dann mit anderen Genres so ein bisschen versucht, hätte ich jetzt gesagt. Also diese anderen Einflüsse da reinkriegt. Aber ansonsten bleibt es minimalistischer. Aber da hatte sie so eine Phase, wo sie es ein bisschen eben fetter gemacht hat. Vielleicht ist das ja was für dich.
Ich werde auf jeden Fall reinhören. Und das Minimalistische ist ja auch nicht per se verkehrt, ne? Das ist dann wieder dieses Thema, wo man handwerklich keine Vorwürfe machen kann, wo es einfach wirklich eine Frage von Geschmack ist. Und ich kann auch die Ästhetik da total, total verstehen, aber es holt mich dann einfach beim Hören nicht so ab, wie dann der Sound, der einfach ein bisschen mehr in die Breite geht.
Ja, für mich hat das auch sehr oft was sehr Intimes und was sehr, so diffus Nostalgisches, aber auch, ja, auch wenn das so Buzzwörter immer sind, weil extrem melancholisch ist und es ist halt eher so Herzensmusik für mich und die darf dann auch so klingen.
Ja.
Track 17, Playlist zum Podcast, in den Shownotes verlinkt. Ansonsten habt ihr sie wahrscheinlich eh schon abonniert. Wenn nicht, gebt doch mal bei Spotify Track 17 Playlist zum Podcast ein oder klickt den Link in den Shownotes. Das ist nämlich die Playlist, auf der sich die Folge befindet, die ihr gerade hört, aber auch die 17 Songs, die wir hier vorstellen und besprechen. Denn es gibt ja nicht nur die 5, die wir hauptsächlich besprechen, die Platten, sondern eben noch 12 ein bisschen in Kurzform. Und so ergibt sich dann eben die 17 in Track 17. Und auf der Playlist habt ihr alles, was hier jemals vorgestellt wurde in den letzten 7 Jahren mittlerweile. Was sind denn die ersten beiden Songs, die du noch mitgebracht hast?
Bei mir geht's los mit einem brandneuen Label aus Berlin und zwar mit Tanzsalon. Das ist ein Ableger vom Label Salon Imaginalis und das soll sich jetzt eher dem cluborientierten Elektro widmen. Und so ist das auch zu hören auf der EP Mind Control von Koloa. Das ist ein ukrainischer Produzent, der aber in Berlin lebt und arbeitet. Scheint irgendwie so ein allgemeiner Trend heute in der Folge zu sein. Wir haben es ja eigentlich mit einer Perspektive auf klassischen Elektro zu tun. Da wird das Rad jetzt nicht neu erfunden, aber ich finde, es mutet trotzdem hier und da futuristisch an. Und es gibt auch ein paar kleinere Ausflüge in Dubstep, ein bisschen Breakbeat. Aber vor allem ist das einfach tanzbarer Elektro, ohne dass ich das jetzt irgendwie auf irgendein Subgenre festlegen möchte. Und auf die Playlist kommt der Song Dream, der das Ganze, glaube ich, ganz gut zusammenfasst als Appetizer. Und ja, womit ich nicht gerechnet hätte, ist, dass ich dieses Jahr ein Hip-Hop-Konzeptalbum hören würde, das sich damit beschäftigt, wie Amy Winehouse als Battle-Rapperin wäre. Und zwar, also sie hat mal eine Sprachnachricht an ihren Produzenten geschickt, wo sie darüber philosophiert hat, dass sie so Wu-Tang-Style Battle rappen möchte, und zwar unter dem Synonym Samurai. Ja, fast forward ein paar Jahre und wir haben jetzt das Album Samurai von Loop Fiasco auf dem Tisch. ich muss ganz ehrlich sagen, 30 Minuten lang geht dieses Album und hätte ich jetzt nicht gewusst, dass das Konzept Amy Winehouse dahinter liegt, ich weiß nicht, ob ich das unbedingt erkannt hätte, muss aber auch gar nicht sein. Wenn man es weiß, dann hört man es vielleicht nochmal mit anderen Ohren und wenn man es nicht weiß, ist es trotzdem ein wirklich großartiges Album. Ich finde Loop Fiasco, der läuft sowieso seit so langer Zeit irgendwie unterm Radar vom ganz großen, sag ich mal, den ganz großen Hip-Hop-Sternen. Eigentlich müsste der da auch dazugehören, weil der ist lyrisch meiner Meinung nach wirklich so versiert und ja, fährt jetzt auch auf diesem Album wieder ganz groß auf. Also ich sag mal Stichwort Wordsmith, das ist wirklich für diesen Mann erfunden worden, dieses Wort. Eine Ode an den Boom Bap, an Rap der Nullerjahre, natürlich an Amy Winehouse, auch an Anime, was ich gelesen habe, kann ich jetzt nicht selber bestätigen, weil ich absolut keine Ahnung von Anime habe, aber das scheint zumindest der Fall zu sein. Und meiner Meinung nach das beste Loop Fiasco Album seit Tetsuo und Youth aus dem Jahr 2015. Und auf die Playlist kommt der Titeltrack, also Samurai.
Ja, sehr cool. Muss ich mir anhören. Mit dem Konzept hat man mich auf jeden Fall auch schon. Ich gehe jetzt auch mal in die, nein, wir sind im Jahr 2024, aber mit jemandem, der in den Nullerjahren auf jeden Fall groß werden durfte, nämlich The Streets, der hier immer dann gerne Erwähnung findet, wenn was Neues kommt und das auch gut ist, also was eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Er hat jetzt, irgendwie kriegt jeder zweite Mensch auf dieser Welt gerade so eine eigene Fabric-Compilation, habe ich so das Gefühl. The Streets auch, die ist so ein bisschen okay, mehr nicht. Es gibt aber zwei eigene neue Tracks und ich habe einen davon mitgebracht, den ich wirklich sehr mag, trotz ja etwas zu großzügigem Autotune-Einsatz. Aber No Better Than Chance ist ein sehr minimalistischer, entspannter Streets-Track, den ich sehr gerne mag und sehr gerne höre. Und deswegen gibt's den auf der Playlist. Und dann, ja, entspannt auch, allerdings ein paar Minuten länger, Slop Air, der neue Track von Mika Levy. Mika Levy kann man gut kennen, es sei, wenn man Ende der Nullerjahre dieses Weirdo-Pop-Projekt Mikachu gehört hat, aber später dann auch, als Mika Levy dann ja vor allem Soundtracks gemacht hat, auch für großartige Filme, zum Beispiel für Under the Skin zum Beispiel, hat dann auch viele Tirsa-Sachen produziert etc. Also immer sehr gut dabei und jetzt hat Mika Levy den ersten Track auf Hyperdub veröffentlicht und das ist ein sehr, ja, droniger, verträumter, ja, so drummiger, tja, was ist das? Dream-Pop-Song, was auch immer. Also sehr viele Fragezeichen, aber auch sehr viele Herz in den Augen-Emojis würde ich dazu packen. Ich glaube, über 12 Minuten geht das Ding und das ist ein ganz großartiger Song und es lohnt sich auf jeden Fall, da dran zu bleiben und den einmal durchzuhören. Den habe ich mit auf die Playlist gepackt und bin mal sehr gespannt, ob das jetzt alles ist oder ob Mika Levy da jetzt noch ein paar Nummern dazu packt und dann vielleicht auch ein Album folgt. Who knows?
Hast du eigentlich einen aktuellen Lieblingsrapper, also von denen, die auch immer noch was rausbringen?
Danny Brown, müsste ich schon sagen. Müsste ich schon sagen, weil der so die, der hat so eine krass ikonische Stimme, die kann man auch richtig nervig finden. Ich finde sie aber sehr gut. Und ich finde seine Story total geil und ich finde seine Entwicklung ziemlich, ziemlich krass. Von den, finde ich, auch sehr anstrengenden Platten, die vielleicht noch so Anfang der 10er kamen, bis hin zu dem, was da jetzt auf Warp abgeht. Und Atrocity Exhibition 2016 ist, glaube ich, auch so meine Rap-Platte des Jahrzehnts gewesen, im letzten Jahrzehnt, ja. Cool. Den finde ich sehr gut, ja.
Kann ich nachvollziehen. Also ich glaube, wird auch öfter genannt und dann auch bestimmt, berechtigterweise, ja. Bei mir ist es Denzel Curry und wir hatten im letzten Monat, als wir gesprochen haben, auch schon mal so ein bisschen den Blick in die Zukunft geworfen, was jetzt im Juli rauskommt und was vielleicht bei uns im Podcast landet. Und da fiel der Name auch schon und jetzt habe ich ihn tatsächlich mitgebracht. Ich habe Denzel Curry 2018 musikalisch kennengelernt durch das Album Tabu, was er damals rausgebracht hat, was so sehr introspektiver, aber ohne jetzt irgendwie sehr verkopft zu sein. Also einfach, er hat einen sehr nah rangelassen, ohne dass es jetzt aber irgendwie total um 18 Ecken gedacht gewesen wäre. Und direkt danach, 2019, hat er mit Zoo eine Ode an den Südstaaten-Rap rausgehauen. Und ich fand das damals schon so faszinierend, wie man innerhalb von einem Jahr so komplett unterschiedliche Alben rausbringen kann. Und das funktioniert aber auf beide Seiten total gut. Und genau das hat er jetzt einfach nochmal gemacht. Er hat nämlich 2022 Mertma I See Your Future rausgebracht, meiner Meinung nach sein bestes Album, und haut jetzt dieses Jahr mit King of the Mischievous South Volume 2 ein komplett gegensätzliches Album raus. Album auch in Anführungszeichen, meiner Meinung nach eigentlich eher ein Mixtape, ehrlicherweise. 2022 war der Blick sehr nach innen gerichtet, sehr viel Aufarbeitung vom eigenen Leben, sehr viel Aufarbeitung von Trauma und sehr jazzige Beats. Und jetzt sind wir eigentlich mit beiden Beinen im Memphis-Rap, verlieben uns ein bisschen neu in Southern Hip-Hop und dürfen ihm so ein bisschen über die Schulter blicken, wie er den Blick in den Rückspiegel wirft, welche Sounds da in den letzten 20, 30 Jahren aus den Südstaaten in Sachen Hip-Hop hervorgebracht wurden. Und hätte man mir vorher gesagt, dass er sich jetzt wieder in diese Richtung entwickelt auf diesem neuen Album, ich weiß nicht, ob ich damit so happy gewesen wäre. Und jetzt, wo das Album draußen ist, es fühlt sich genau richtig an, so wie es ist. Und davor ziehe ich meinen Hut. Ich finde es eine unfassbare Leistung, wie man so unterschiedlichste Subgenres, gerade im Hip-Hop, der ja dann auch in den Subgenres einfach sehr, sehr unterschiedlich in der Art zu rappen ist, wie man das so stilsicher bedienen kann. Und es ist auch meiner Meinung nach nochmal echt ein starker Hinweis darauf, was er in den Südstaaten für einen Status hat, wenn man sich die Features auf dem Album anguckt. Also Stichwort Memphis Rap. Wir haben da Kingpin, Skinny Pimp, wir haben da Project Pat, wir haben da Juicy J. Also prominenter wird's eigentlich in Sachen Memphis Rap gar nicht mehr. Dazu kommen dann noch Gäste vom Kaliber Ty Dolla Sign, A$AP Rocky, Ski Mask the Slum God, A$AP Ferg. Das ist also dann wirklich schon, ja, eigentlich top notch, was die Namen angeht. Die Platte geht extrem hart. Es ist wirklich Memphis Rap im Jahr 2024 Deluxe. Alles, was man sich da vorstellen will, harter Bass, die Hi-Hats, Triplets. Er rappt extrem druckvoll. Die Beats tragen dann noch ihr Übriges zur Stimmung bei, so ein bisschen zwischen Party und düsterem Heimweg danach. Ich kann nicht leugnen, dass trotzdem für mich Melt My Eyes und auch Taboo ein bisschen besser mir gefallen, weil das vielleicht auch ein bisschen mehr so eben meine Art von Hip-Hop ist, die ich mag. Aber er macht genau das, worauf er jetzt gerade Bock hat. Und egal, ob das letzte Album dann so ein Kritiker-Hit war oder nicht, er haut jetzt einfach dann so ein Party-Ding hinterher, was einfach nur Spaß machen soll, wo es irgendwie nicht darum geht, dass das jetzt irgendeiner in irgendeinem Feuilleton dann noch gut besprechen muss. Und ja, für mich einfach der beschlagenste Rapper der Zeit. Wie hat es dir denn gefallen?
Ja, also ich habe das letzte Album, glaube ich, gar nicht gehört, Melt My Eyes. Ich bin bei Zoo ausgestiegen, was ja jetzt auch schon 5 Jahre her ist, und habe ihn dann zuletzt so richtig mitbekommen, als dann nochmal der Black Balloons Reprise auf dem Flying Lotus Album drauf war vor 5 Jahren, wo ich mir dachte so, mein Gott, der klingt, also der hat auch, weil wir jetzt gerade von Stimmen hatten, auch so eine sehr wiedererkennbare Stimme. Und ich sprach bei Danny Brown auch davon, dass ich die Geschichte ja so toll finde. Und man muss ja auch überlegen, wie früh Denzel Curry angefangen hat und wie lange der eigentlich schon dabei ist und wie viel der dann schon rausgebracht hat in der Zeit und wo der so alles schon drin war und was der gemacht hat. Du hast das ja auch so ein bisschen durchexerziert gerade. Das ist schon eigentlich beeindruckend. Da müsste man eigentlich nochmal so ein bisschen von vorne durch. Ich habe auf jeden Fall Zoo als großartig in Erinnerung, daran erinnere ich mich noch, habe aber irgendwie die letzte Platte gar nicht gehört. Ich muss sagen, dieses Album Mixtape Whatever, ich finde es sehr, sehr gut. Das hat irgendwie jetzt total angedockt an ein Interesse, von dem ich gar nicht mehr wusste, dass ich das habe, also dass ich jetzt Bock auf diesen Südstaaten grimmigen Rap irgendwie so auf eine Art jetzt gerade habe, und find's aber eigentlich ganz geil, dass es am Anfang so fast schon vergleichsweise so mellow anfängt. Also ich find's so strange, wie direkt dann im nach dem Intro wie weit hinten eigentlich die Vocals gemixt sind oder so in dem Ding. Also es klingt eigentlich so, als alles andere muss nach vorne und die Stimme wird so nach hinten geboxt, und ich habe die ganze Zeit an so diese Soundcloud-Rap-Phase so 2012 oder so gedacht oder sowas. Also es hatte für mich eher so ein, jetzt heute haben wir den, morgen haben wir den, übermorgen haben wir den, und wo die jetzt wieder alle herkommen und so, irgendwie hatte ich wieder diesen Sound, und dann war ich plötzlich bei ging die Zeit irgendwie noch weiter zurück, als ich dann diese sehr so hochtönigen, so diese dramatischen Streicher dann plötzlich gehört habe. Das ist für mich so ein 2000er-Sound gerade im Rap. Finde ich eigentlich ganz geil. Ich fand das so sehr schmutzig, sehr klebrig. Diese Memphis-Vibes, das hat mich schon echt sehr gekriegt. Und ich muss auch sagen, So Much Drive, I Gotta Get a Chauffeur, finde ich, ist, also damit kriegt man mich. Also ich finde, das ist so gleichzeitig so platt, aber auch so geil, muss ich sagen. Es hat mir sehr gut gefallen. Ist vielleicht jetzt textlich nicht insgesamt so die spannendste Nummer, hat vielleicht dann auch eher was mit dem Genre, also mit dem Subgenre zu tun, wie auch immer man das jetzt sehen möchte, aber da bin ich hellhörig geworden, das fand ich sehr gut. Und ja, fand es eigentlich ganz cool. Jetzt kann man vielleicht ja die Frage stellen, wenn man das überhaupt möchte, wenn man sich jetzt auch als Rapper da in so sehr vielen Gegenden aufhält und so genretechnisch so ein bisschen rumhüpft, ob man den Leuten das dann am Ende alles so abkauft. Hast du so das Gefühl, es gibt da ein Problem vielleicht bei Denzel Curry, dass der vielleicht zu viel möchte und vielleicht als Rapper dann so ein bisschen, dass ihm so die Identität fehlt, oder gibt es die Gefahr bei ihm gar nicht?
Also ich finde, das ist kein Problem, wenn man es so bedient wie er, weil ich habe nie das Gefühl bei ihm, dass er jetzt gerade auf den Zug aufspringt, der gerade angesagt ist oder so, wo man dann sagt, okay, der macht jetzt, das gab ja zum Beispiel vor 10 Jahren, haben alle Trap auf einmal gemacht, ne? Und alle haben es gemacht, weil es halt gerade irgendwie erfolgreich war. Und das bei ihm ist das eigentlich random. Also ich habe wirklich das Gefühl, der hat jetzt wahrscheinlich ein Jahr lang einfach die ganze Zeit Memphis-Rap gehört und sich gedacht, ja, eigentlich genau das, was ich jetzt gerade in diesem Moment machen will. Und ich finde, dann ist das auch immer super, super, super kredibil. Und man kann ja auch gleichzeitig so ein hartes Album machen, was überhaupt sich nicht damit aufhält, jetzt irgendwie textlich große Themen anzupacken oder so. Und gleichzeitig kann man sich ja dann auf einem anderen Album auch sehr, sehr tiefe Gedanken machen. Ich finde, das schließt sich gar nicht unbedingt aus. Das haben wir ja auch ein bisschen bei der Diskussion jetzt gehabt, so die letzten Monate bei diesem Kendrick Lamar Drake Beef, ne? Ja. Wo dann manche Leute so aus den allen Wolken gefallen sind, dass Kendrick Lamar jetzt einen Diss-Track macht, weil das ist doch Kendrick Lamar und der macht doch schlaue Musik, weißt du, wie ich so denke, ja gut, aber es ist ja auch ein elementarer Teil von Hip-Hop.
Was ist, also ja, okay.
Ja, mega dumm. Ja, also ich finde, das kann ja koexistieren. Und ich finde, so wie er es macht, also ich meine, ich kenne ihn natürlich nicht persönlich, aber jetzt rein von der Art, wie er die Releases droppt und wie die sich dann anhören, das ist für mich so genuine einfach. Also es hört sich für mich so ehrlich an, ehrliche Musik, und dann hat das für mich irgendwie auch komplette Daseinsberechtigung.
Cillian Opel und ihr Album Everything is Simple. Ich würde in Klammern noch dahinter schreiben, schön wär's, wenn das so wäre. Cillian Opel ist eine, ja, Drony Ambient Post alles Slowcore Band aus Chicago und eigentlich eine der besten Bands, die wir haben. Und ich vergesse immer, dass es sie gibt, bis ein neues Album erscheint. Das ist relativ selten der Fall. Das letzte ist jetzt auch schon 4 Jahre her. Es kommt mir gar nicht so vor. Die letzte Platte davor ist 5 Jahre her. Meine Beziehung zu der Band ist immer eine sehr, ja, kurzzeitige vielleicht, aber eine unglaublich intensive. Also es gibt ein neues Album, jetzt eben Everything is Simple, und ich meine, die Band gibt es jetzt wirklich auch seit den frühen 2000ern, und seitdem kenne ich die natürlich noch nicht. Ich kenne die jetzt seit 2012, und ich höre dann ein neues Album immer wirklich bis zum Umfallen. Ich ziehe in die Songs ein, ich grüße jeden Morgen, lass mich so langsam von ihnen einwickeln und komme da wirklich nur ganz schwer und ganz langsam wieder raus. Und aktuell habe ich, glaube ich, eher so eine, ja, so eine Stimmung oder so eine Phase, in der ich viel solcher Musik suche, würde ich mal sagen. Und da kommt eine neue Cillian Opel auf jeden Fall gerade recht. Und ja, die Band wurde Anfang der Nullerjahre eben gegründet, besteht hauptsächlich eben aus Matt Christensen, Mike Wise, Brian Harding. Christensen bringt auch sehr viel Solo-Musik raus, also wer von der Stimme nicht genug bekommt, und das kann ich sehr gut nachvollziehen, der wird dann noch jede Menge dazu zusätzlich finden. Und ja, die haben halt eben diesen sehr tollen Sound, so Ambient Drone, Slowcore, Post-Rock vielleicht ganz bisschen, sehr atmosphärische Musik, sehr langsame, getragene Musik und eine unglaublich tolle, so eindringliche, so Kammerästhetik, wenn man vielleicht so möchte. Und ich finde auch, die neue Platte ist mit so seinen sehr so rhythmischen Drumschlägen, den Holzbläsern, Vibraphon, diesem sehr so luftigen Feel. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich habe das Gefühl, die Platte klingt, man sagt ja oft, so Musik klingt sehr tight. Und hier habe ich das auf so ein sehr positiv gemeint Gefühl, dass die alle 10.000 Meter auseinander stehen in irgendeiner Lagerhalle, die total hallt. Also das ist alles überhaupt nicht nebeneinander, übereinander, sondern sehr weit auseinander. Du hast diese zarten Gitarren, so Xylophone, Bläser und eben diese sehr verhallte Stimme von Christensen, die auch irgendwie nicht älter zu werden scheint, was ich echt krass finde, wenn man sich die Platten von vor 20 Jahren anhört. Da ist nicht viel passiert und ist wieder eine sehr hypnotische Angelegenheit. Man wird so in eine Art so Trance versetzt. Und ja, erst wenn ich dann merke, wie viel Gänsehaut ich eigentlich gerade habe, werde ich da wieder geweckt. Also ich muss sagen, dass gibt mir unheimlich viel, diese Musik und diese Band auch, und bin froh, dass sie wieder da ist und ich mal wieder an sie denken kann. Wie findest du das denn?
Ja, also ich konnte bisher noch gar nicht an sie denken, weil ich sie noch gar nicht kannte. Insofern bin ich froh, dass jetzt dieses Album mir über den Weg gelaufen ist und sich das jetzt geändert hat. Als ich sie, also als ich die Platte angemacht habe, war ich erst ein bisschen skeptisch, weil ich so ein bisschen Probleme oft habe mit Slowcore. Also irgendwie, das ist so ein bisschen der Faden langsam bei mir, ne? Dass ich immer sage, irgendwie fehlt mir dann oft der Grip und das ist mir dann irgendwie zu langsam oder irgendwie packt mich das nicht so richtig. War beim ersten Hören auch ein bisschen so, aber ich habe das Ding, glaube ich, jetzt 3, 4, 5 Mal gehört und die hat mir dann doch echt richtig Spaß gemacht. Obwohl, nein, das kann ich eigentlich direkt korrigieren, weil Spaß ist es nicht, aber die hat mich irgendwie auf eine Art berührt, sage ich mal. Aber Spaß, im Gegenteil, eigentlich hat die mich auch eher traurig gemacht. Es gibt irgendwie, ich weiß nicht, wie dir das geht. Für mich ist der Sommer im Gegensatz zu vielen anderen Leuten eigentlich so ein bisschen die deprimierendste Jahreszeit, weil diese Hitze, die wir ja nicht immer haben, aber manchmal eben doch, und dieses so permanent ausgelaugt sein eigentlich und jede Bewegung so als so anstrengend zu empfinden, das setzt mir eigentlich viel mehr zu als so die dunklen Wintermonate. Und genau das hat eigentlich diese Platte für mich so transportiert. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt ihre Intention war, aber für mich ist das Album so richtig so stehende Hitze, so wabernd, so gleichzeitig so in der Luft schwebend und es hat schon eine gewisse Leichtigkeit, aber irgendwie bewegt sich dann auch nicht so viel in dieser Luft, weißt du, so windstill, ja, schwer zu beschreiben, aber irgendwie ist es für mich so richtig so ein Hochsommeralbum und man sitzt und guckt und kann sich einfach nicht bewegen, weil es einfach zu heiß ist und wird so ein bisschen melancholisch drüber. Insofern hat das Album eigentlich schon ja alle Qualitätsmerkmale so erfüllt, die ich an Musik anlegen möchte, nämlich dass es mich berührt und dass es was mit mir macht. Ich finde nämlich, dass Alben, die mich aus einer guten Stimmung in eine schlechte Stimmung bringen können, ist jetzt nicht unbedingt was ich jetzt herbeiführen möchte absichtlich, aber wenn es gelingt, was für ein großartiges Stück Musik muss das sein, dass es dich so durch die Stimmung und Emotionen schieben kann, nicht nur im positiven, sondern auch im negativen Sinne. Und bevor jetzt Leute Angst bekommen, also es ist jetzt kein trauriges Album oder so, es ist wirklich nur diese Atmosphäre, die mich persönlich jetzt dahin bringt. Ich kann mir vorstellen, dass das für manch anderer vielleicht gar nicht so sich anfühlt, sondern dann eher vielleicht was, ja, vielleicht irgendwie sowas, was Nachdenkliches hat, was gar nicht unbedingt melancholisch sein muss. Aber für mich war es irgendwie dieser melancholische Sommervibe, den ich halt bei mir einfach oft auch ein bisschen beobachte.
Ja, Kontext ist immer so eine Sache. Wenn das jetzt, also die letzte Selinopel kam später im Jahr raus, die 2012er Platte, als ich sie kennengelernt habe, die kenne ich aus dem tiefen, tiefen Berliner Winter, sag ich mal. Und für mich ist das eigentlich keine so schwüle Sommermusik, wobei das jetzt natürlich einfach zu dem aktuellen Wetter gerade passt. Ich meine, wir nehmen das jetzt hier auf an dem Tag, an dem es zumindest hier heute irgendwie 29, 30 Grad waren und die Luft hier wieder in der Dachgeschosswohnung sich einfach hier staut ohne Ende. Für mich hat das aber im positiven Sinne sowas Umwickelndes, sowas Verständnisvolles. Also eher so ein, es geht auch anderen Menschen so oder hier, du bist nicht alleine mäßiges in dieser Musik. Und deswegen reißt mich das gar nicht weiter runter, sondern es gesellt sich so ein bisschen dazu. Und manchmal reicht es ja, wenn jemand einfach nur dabei ist, muss ja auch gar nichts sagen, kann sich dann auch was anhören oder nicht. Und hier ist es dann eher wie so eine Unterhaltung, dass man sich dann eben, dass man eben in beide Richtungen so ein bisschen sich was sagen kann. Sowohl der Christensen als auch dann man selber, was dann vielleicht dann eher über die Gedanken funktioniert, falls es in irgendeiner Form Sinn ergibt. Aber deswegen empfinde ich das so. Aber darüber hinaus natürlich, also mir geht es auf jeden Fall so. Ich glaube, wer da schon einmal mit mir über den Sommer gesprochen hat, wird wissen, dass ich den überhaupt nicht mag. Diese Hitze gibt mir nichts. Für mich ist das auch eine Zeit, in der ich eher dazu neige, mich mental schlecht zu fühlen. Und ich genieße einen schönen Frühlingstag oder einen lauen Herbsttag oder so einen lauen Sommertag immer gerne. Aber alles, was irgendwie mit Hitze und heiß und Sommer und hey, hallo zu tun hat, das will ich einfach nicht. Deswegen ist das gerade auf jeden Fall zu viel. Aber ja, das ist nochmal so eine zusätzliche Ebene vielleicht, die Musik aufmachen kann. Und irgendwie habe ich auch sogar akustisch das Gefühl gehabt, was mich sehr irritiert hat, dass gerade bei diesem Wishing Well Song irgendwie so, der da so hinten so gegen Ende noch so anschwillt und irgendwie so groß wird, was auch ein bisschen damit zu tun hat, dass jetzt ein paar mehr Instrumente dabei sind, die vielleicht auch bei vorherigen Platten gar nicht mitgespielt haben. Das hat so was merkwürdig Hoffnungsvolles, was sich fast ein bisschen falsch anfühlt bei einer Celia Noppel-Platte, aber irgendwie dann erst recht so eine Umarmung ist, bevor es wieder in den nächsten Song weitergeht. Also es ist einfach eine unglaubliche Stimmung, die da aufgebaut wird, gerade mit dieser Stimmung, gerade mit dieser Stimme, das wollte ich sagen. Und dass die einfach alle paar Jahre zusammenkommen und so ein Album machen und nichts verlernen, ganz im Gegenteil, es bleibt einfach bei dieser unglaublich hohen Qualität und es ist immer so ein Wahnsinns-Album. Und wenn dir das gefallen hat oder wenn euch auch das gefallen hat und ihr kanntet die Band bislang noch nicht, dann hört euch die 2012er-Platte an, mit der hat alles bei mir angefangen und da ist so ein Inselsong von mir drauf, der heißt The Southern. Und der, bei dem wird mir immer wirklich ganz, ganz anders. Und deswegen war das jetzt so eine, ja, musste die Band hier auf jeden Fall rein.
Ich bringe mal wieder was aus der Ambient-Ecke mit. Also langsam hat es mich gekriegt, glaube ich. In diesem Monat hat nämlich Alvar Noto seiner Hybrid-Reihe das dritte Werk hinzugefügt. Hybrid 3 heißt das Album, überraschenderweise. Alvar Noto sortiert seine Releases ganz gerne in Reihen und die Hybrid-Reihe, die steht dabei klassischerweise für eine gewisse Mischung aus Ambient und Club, sage ich mal im weitesten Sinne. Und wie schon die Hybrid-Teile davor, handelt es sich eigentlich um Musik, die für den Choreografen Richard Siegel entworfen wurde. Ganz große Inspiration war jetzt das japanische Nottheater. Ich glaube, das könnte einigen ein Begriff sein, ob seiner Obskurität, zumindest aus europäischer Sicht. Ich glaube, das gibt schon den ein oder anderen, das ein oder andere YouTube-Video über die doch recht merkwürdig anmutenden Inszenierungen, die aber nichtsdestotrotz natürlich sehr anspruchsvoll sind. Und ich finde, man hört dieses Nottheater, ohne jetzt eine Kennerin zu sein, hört man total raus, die Art, wie diese Sounds aufeinander gebaut sind, das hallt wirklich von jeder Ecke zurück. Und man stelle sich vor, Nottheater in irgendeinem dystopischen, leeren Raum in 1000 Jahren in der Zukunft, ja, dann ist das ungefähr dieses Album. Also auf die Playlist habe ich den Song Sink Dark gepackt. Das ist so ein ganz eiskalter, angsteinflößender Song. Und ich finde, der fasst einfach diese jetzigen japanischen Einflüsse, die Alvar Noto mitnimmt, mit diesem dystopischen Blick in die Zukunft einfach wunderbar zusammen. Und ganz andere Richtung, zu einem Album, das eigentlich meine Empfehlung überhaupt nicht braucht, weil der Mann sowieso eigentlich auf 9-stellige Streaming-Zahlen kommt. Aber da wir ja hier über die besten, in Anführungszeichen, Releases des Monats reden und ich dieses Album dann doch sehr, sehr viel gehört habe, wollte ich es an der Stelle nicht aussparen. Und zwar geht es um das neue und angeblich letzte Album von Childish Gambino, das auch noch ein Soundtrack zu einem Kurzfilm sein wird. Bando Stone and the New World heißt das. Childish Gambino war ja schon immer so ein bisschen ein Genre-Bender. Das ist auf diesem Album auch wieder so. Das funktioniert teilweise richtig, richtig großartig. Zum Beispiel A Place Where Love Goes ist ein Song, der nicht auf der Playlist ist, aber der wirklich toll zeigt, wie er da mit den Einflüssen spielt. An anderer Stelle würde ich sagen, verhebt er sich auch vielleicht ein bisschen, wenn er dann irgendwie so ins Rock-Opera-mäßige kippt, wie auf Lithonia. Der Song ist auch als Single draußen, den finden die Leute irgendwie toll, ich finde den überhaupt nicht gut. Aber der Rest des Albums catcht mich und ich finde es spannend, wie er einfach super, super viele verschiedene Einflüsse reinbringt. Und sind wir wieder bei diesem überbordenden Breiten, was so ein bisschen schon überläuft. Ich mag das total gerne und es hat eine unglaubliche Energie. Und auf die Playlist kommt der Song Survive, feinster Pop-Rap, würde ich sagen.
Ich habe was aus den Niederlanden dabei. Palbomen 2, Kai Hugo heißt der Mann, über den Gott, habe ich, glaube ich, auch schon in einer der allerersten Folgen überhaupt gesprochen. Der hatte ja so Twin Peaks-inspirierte Memories of Cindy-Platten, in denen es dann auch um ein verschwundenes Mädchen ging, was er mit Hilfe seines Lo-Fi-Hauses sucht, wie auch immer er das anstellen wollte, war aber musikalisch wirklich sehr interessant. Da gab es dann einiges zu holen, auch zu einer Zeit, in der diese ganze Lo-Fi-Haus-Geschichte durchaus so seinen kleinen Hype hatte. Der große Durchbruch blieb am Ende aus bei ihm, aber er macht immer weiter Musik, hat jetzt eine Single gemacht, die er in Brasilien aufgenommen hat, mit einem brasilianischen Musiker namens Kid from Amazon. Denn dort in Brasilien ist er momentan aktiv, hat so eine Residency und lässt sich da inspirieren von allem. Und musikalisch ist, bleibt das eigentlich bei diesen relativ klassischen, so auf 80s getrimmten Lo-Fi-House hymnischen Synth-Pop-Geschichten, nur jetzt eben mit der wirklich großartigen Stimme von Kid from Amazon. Und der Song Boy, I Can Dance ist dabei herausgesprungen und den habe ich mit auf die Playlist gepackt. Die Single, aber auch die B-Seite Te Encontrar gefällt mir sehr gut. Das ist auf jeden Fall was man sich anhören dürfte. Und dann muss ich sagen, eine Band, die ja, vielleicht ja eigentlich nicht so richtig eine Band ist, es kommt ja immer drauf an, mit wem man darüber spricht, weil eigentlich ist es ja nur Joe Mount ist Metronomy, sind mir sehr ans Herz gewachsen 2011 mit The English Riviera, absolutes Inselalbum oder vielleicht eher Küstenalbum in dem Fall, Love Letters war auch grandios, danach wurde so ein bisschen Mauer, muss ich sagen, und seit ja geraumer Zeit gibt es jetzt so diese ja Kollaborations-Posse-EPs, die Joe Mount rausbringt und hier ja führt er dieses Kollaborationsding so richtig auf die Spitze, also auch wenn er normalerweise eher so als ein Mann-Betrieb so die Band am Laufen hält, hat er sich jetzt hier für jeden Track, der quasi ein anderes Genre so fast darstellt, einen anderen Gast oder eine Gästin dazu geholt und die dann eben singen, rappen, sprechen lassen und er hat sich dann eben so als Produzent und ja Soundcollagen zusammen Bastler so die Ehre gegeben und da sind einige tolle Tracks drauf, die dann unter anderem unterstützt werden von Pan Amsterdam, Neymar Bock oder eben Nourished by Time und den Nourished by Time Track, den habe ich mit auf die Playlist drauf geschmissen, das ist eben My Love und ich finde, das ist eine tolle EP, klar kann man das jetzt komisch finden, dass die beste Metronomy eigentlich, also seit 10 Jahren eigentlich keine richtige Metronomy ist, aber wer will denn da schon richten, wenn die Musik was taugt, also das ist auf jeden Fall, finde ich, eine ganz, ganz gute EP. Kannst du mit Metronomy was anfangen?
Ja, aber jetzt nicht so in dem Sinne, dass ich jetzt sagen würde, dass English Riviera für mich jetzt irgendwie so
ist blöd auszusprechen, ne?
Riviera. Es hat jetzt für mich nicht die die Mega-Verankerung, sag ich mal, in meinem musikalischen Leben. Aber ja, habe ich auf jeden Fall auch gehört und find's gut. Aber ich glaube nicht so gut wie viele andere. Sommerzeit ist nicht nur die Zeit, in der ich irgendwie melancholisch werde und mir Gedanken über mein Leben mache, sondern auch die Zeit, in der ich auf der Suche nach dem Sommerhit des Jahres für mich bin. Und jetzt habe ich gute Nachrichten. Ich habe ihn gefunden, beziehungsweise habe ich eigentlich ein ganzes Album gefunden, das zumindest für mich so ein bisschen zum Sommerhit mutiert ist. Ist jetzt ehrlicherweise nicht der absolute Geheimtipp, weil ich glaube, das wurde schon hier und da dann doch ausgiebig besprochen, aber Here Goes Nothing. Es geht um True Magic von Salute. Wem Salute nichts sagt, Salute kommt ursprünglich aus Wien, lebt und arbeitet aber mittlerweile in UK. Grund übrigens dafür Rassismus. Also Salute war in der Nähe von Wien, Stadtteil von Wien, ich glaube im 22. Bezirk und wurde da, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, sogar mal Opfer eines Messerangriffs aus rassistischen Gründen. Also das wollte ich mal irgendwie erwähnen, weil das finde ich interessant. Ich habe das ehrlich gesagt selten so in einer KünstlerInnenbiografie gelesen, so binneneuropäische Migration dann nochmal. Ich glaube, die Familie kommt aus Nigeria, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, habe ich einfach ehrlich gesagt noch nicht oft gelesen, hat mich echt ein bisschen betroffen gemacht. Ja, aber um mal den Bogen wieder zurückzubekommen zum Album. Ich bin ein echt großer Disclosure-Fan. Das war auch der Weg, über den ich jetzt auf Salute gestoßen bin. Und das Album ist genau das, eigentlich genau das, was ich an Disclosure mag. Irgendwie so ein moderner Blick auf Elektro-UK-Musik im Allgemeinen, die tanzen will. Das ist irgendwas so zwischen UK Garage, Future Garage, House, Pop. Ich weiß es auch nicht. Es sind einfach so viele Sachen. Ich glaube, das Einzige, was wichtig ist, ist, dass man dazu tanzen kann. Und in dem Fall finde ich auch, dass der Begriff club-orientierte Musik vielleicht sogar ein bisschen falsch ist, weil ich finde, es ist eigentlich Dancefloor-orientierte Musik. Ich finde, Club hat ja auch immer was so ein bisschen von Nacht. Und ich finde, das ist Musik, zu der ich am Tag tanzen möchte. Nicht unbedingt nachts um 3, wenn es dunkel ist, sondern irgendwie eher so um 18 Uhr an einem schönen Fluss oder so mit einem netten Getränk in der Hand. Das ist das erste Album jetzt, was Salute auf Ninja Tune rausgebracht hat. Und das hat mich wirklich einfach direkt beim ersten Hören so abgeholt. Es ist so ein bisschen, als wäre man in einer Autowerbung. Nicht so eine unterkühlte, coole Werbung, wie es heutzutage ist, sondern eher so flippig, 80er-Jahre mäßig. Und da wird auch wirklich das Gaspedal ganz gut durchgedrückt, spätestens so ab der Mitte des Albums. Da ist ein Song namens Go mit japanischem Feature. Ich traue mich jetzt ehrlich gesagt, das nicht vorzulesen, weil das ist bei Spotify steht der Künstlerinnenname nur auf Japanisch. Also das wäre jetzt schlimm. Aber schaut da gerne rein. Disclosure sind selbst auch übrigens auf dem Album beim Song Lift Off. Also die stilistische Nähe, die ist da sicherlich nicht zu leugnen. Stellenweise klingt es dann auch so ein bisschen schon, ehrlich gesagt, fast wie so Weekend. Also als ob Weekend auf einmal so UK Garage machen würde. Siehe zum Beispiel Song Maybe It's You, der auch auf der Playlist landet. Das ist für mich wirklich mein Sommerhit 24. Wenn ich an den denke, da wird mir echt ganz warm. Ich möchte den einfach in die Welt hinaus schreien, weil ich ihn so sehr liebe, schon nach so kurzer Zeit. Und um jetzt nicht nur überschwänglich zu sein, ich finde, man kann dem Album auch eins vorwerfen, was ich jetzt eben schon im Halbsatz angesprochen habe, nämlich, dass dieses Gaspedal auch wirklich immer so ein bisschen durchgedrückt bleibt. Also es gibt wenig Variationen. Es ballert einen so ein bisschen um und es gibt wenig Zeit zum Durchschnaufen und manchmal sind ja so Durchschnaufphasen auch ganz schön, um dann das nächste High nochmal extra zu genießen. Das ist vielleicht was man da noch monieren könnte, aber ansonsten bin ich wirklich sehr begeistert. Wie hat es dir denn gefallen?
Es ist nicht so meins, muss ich gestehen. Vielleicht, weil ich auch gerade nicht so richtig viel mit dieser Art Sound anfangen kann, weil ich vielleicht auch nicht so viel Lust auf Tanzen habe. Aber vielleicht auch, weil mir so vieles von diesem ja Dancefloor-orientierten zu gleichförmig irgendwie ist, wo ich mich dann auch manchmal frage, was hat Ninja Tune eigentlich gerade so für einen Plan? Also was haben die so vor mit der Musik, die sie veröffentlichen? Weil das könnte überall rauskommen. Das klingt wie vieles, was irgendwie gefällig und tanzbar ist, aber es ist leider einfach nicht so richtig meins. Ich muss sagen, dass es ein paar Songs gibt, bei denen ich diesen funky, quietschenden Bass mit diesem sehr so French-hausigen, so Farbbomben-Einschlag finde ich eigentlich wirklich ganz gut. Da habe ich Spaß dran, weil mich das auch so an so bratzige Party-Daft Punk erinnert, wie es sie am Anfang noch gab, bevor bei ihnen alles Glitzer-Glitzer wurde oder so einen leichten Ed-Banger-Einschlag hat. Das mag ich ganz gerne, aber diese Ferieninsel-Sounds ist nicht unbedingt so meins, ist aber sehr contemporary, würde man vielleicht so sagen. Auch dieser sehr so leuchtende, so vier Viertel, so Two-Step-Sound oder so, eben diese vielen Übergänge zwischen Pop und Dance. So sehr genrelose Musik, weil ich doch das Gefühl habe, dass sehr viel so klingen darf oder so funktionieren darf. Aber ich kann natürlich sehr gut nachvollziehen, dass man sich dazu bewegen muss, dass man das in die Nacht herausschreien muss. Aber ich kann da nicht so viel mit anfangen. Ich habe dann eher so ein bisschen drauf geschaut, wer ist denn sonst noch so mit auf dieser Platte dabei? Empress Off, finde ich, ist eigentlich immer ein Shoutout wert, einfach sowohl als Feature als auch so. Und auch Lila, die so am Ende zweimal zu hören ist, finde ich, ist eigentlich ein perfekter Match. Weil da muss ich sagen, so der vorletzte Track, das ist für mich ein sehr, sehr sehr schön stampfiger Wohlfühl-House-Track. Also da hat er für mich die Kurve auf jeden Fall noch gekriegt, aber sonst muss ich gestehen, ist das nicht so richtig meins, wenn ich ehrlich bin. Die letzte Platte, die wir heute besprechen, Septimo Sentido des Argentiniers Sef, erinnert mich nicht unbedingt musikalisch, aber so, was so den thematischen Überbau angeht, an die André Bratten, die wir vor einigen Monaten besprochen haben, nämlich, dass es keinen gibt, beziehungsweise muss man sich den selber machen, aber ich finde das manchmal ganz angenehm. Also der Argentinier Sef, der ist jetzt auch seit mehr als 20 Jahren aktiv, hat mir aber bis zu diesem Release, muss ich auch ehrlich gestehen, überhaupt nichts gesagt. Aber es macht nichts, denn das, was er macht, ergibt auch ohne Vorkenntnisse seiner Musik viel Sinn, denn es geht eher um so ein rudimentäres Verständnis so für diese IDM-Breakbeats der frühen 90er Jahre. Das ist eigentlich völlig ausreichend. Es gibt nämlich so jedes Jahr 2 bis 3 Platten dieser Art, die einfach funktionieren, die das einfach hinbekommen. Das war letztes Jahr die Andrea, das war vor 2 Jahren zum Beispiel die Brainwall Sarah, die ich damals vorgestellt habe, von diesem Italiener mit dem Album It's a Me. Das ist ein Album, was ich wahnsinnig oft aufgelegt habe, eben weil es mir wie Septimo Sentido, was der siebte Sinn bedeutet, zeigt, dass da eben noch was geht in diesem Genre. Und es gibt viele, die das versuchen, aber so zwei, drei, die boxen sich am Ende so durch und die funktionieren. Und dieses ganze Early 90s Warpsche IDM-Gelump, also mit diesen knusprigen, spacigen Beats, IDM, diese Acid Laser zwischendurch, diese stolpernden Breaks und Drums, diese melancholischen Synth-Melodien übereinander geschaufelt, übereinander gestapelt oder auch so, dass die Melodie vielleicht manchmal was anderes möchte als der Breakbeat. Und das haben die frühen 90er echt sehr groß gemacht und das gibt es nach wie vor, das gibt es immer wieder und das versuchen auch weiterhin Leute, nur manchmal ein bisschen langweilig und unmotiviert und manche Platten schälen sich da so heraus und kriegen das sehr, sehr gut hin und Septimo Sandido schafft das wirklich ganz hervorragend und ja, magst du das denn?
Ich mag das auch, ja. Letzte Folge hat sich ja für mich schon ein bisschen so ein IDM-Tor wieder geöffnet mit Ski Mask. Den hatten wir ja im letzten Monat dabei. Und ja, mein persönlicher IDM-Trend setzt sich jetzt mit diesem Album fort. Ich kannte natürlich Seth vorher auch nicht, eh klar. Also überrascht, glaube ich, auch keinen. Und mir hat das Album total gut gefallen. Die 90er-Jahre-Referenzen als Genrefremde hätte ich die nicht rausgehört, aber ich nehme das gerne so hin. Ich habe mir notiert, ich finde, es klingt gleichzeitig alt und neu. Also eben gleichzeitig so nach etwas, was irgendwie Referenzen aufzeigen will und was aber auch irgendwie super gut in 300 Jahren irgendwie laufen könnte. Und es würde mich nicht schocken, wenn ich jetzt mit so einer Zeitkapsel in die Zukunft fahren würde und das würde da aus dem Taxi laufen, würde ich denken, ja, passt irgendwie ganz gut. Und was ich an dem Album total mag und generell auch an vielen IDM-Sachen, die ich jetzt in letzter Zeit gehört habe, ist, wenn sich das so ein bisschen so lebendig anfühlt, weil es hier so ein bisschen kratzt und da so ein bisschen schnarrt, als ob man in so einen großen Organismus hinabsteigt, der so einen verschluckt und dann rutscht man da durch diesen Organismus und hört, wie es um einen herum so vor sich hinlebt. Genauso ging es mir jetzt mit diesem Album.
Ich würde dich noch mal eine Sache fragen, die mich so selber beschäftigt hat. Wir haben das jetzt auch selber so erwähnt. Du hast ja auch gesagt, es klingt alt und es klingt neu. Und man dockt da so an diese Zeit an. Wie stehst du denn zu diesem Thema Zeitlosigkeit in der Musik? Man kann ja sagen, ne, wenn man sagt, das klingt, als hätte es damals herauskommen können, finde ich zum Beispiel, das könnte jetzt auch eine Platte aus dem Jahr 94 sein. Aber genauso könnte man sagen, das ist eine Platte, die hätte 2024 rauskommen können. Bing ist sie ja auch. So. Ist da nicht aber irgendwo auch eine Wertung mit drin, die besagt, die Musik war zu dem Zeitpunkt, nämlich jetzt Anfang, Mitte der 90er, eigentlich viel innovativer als jetzt, wenn man das eben so wieder aufgreift. Reicht es vielleicht, dass es irgendwie eine Hommage ist? Fehlt da nicht am Ende ein bisschen die Innovation oder ist das eher so dieses sich im Kreis drehen? Jetzt nicht nur bei diesem Genre, sondern allgemein. Also ich habe mich das auch gefragt, weil es muss ja nicht am Ende nur immer um Innovation gehen. Es reicht ja auch mal, wenn Musik gut ist. Aber es gibt halt Genres, die laden ja schon dazu ein, sehr verortet zu werden an einer bestimmten Zeit. Und IDM ist es halt ganz klar Anfang, Mitte der 90er.
Ja, also ich finde schon, dass wenn etwas komplett neu und innovativ ist, dann hat das schon für mich ein bisschen so ein Gütesiegel. Und es ist ja immer einfacher, etwas in Anführungszeichen nachzumachen oder zumindest als Inspiration zu verwenden, als es irgendwie neu aus der Traufe zu heben. Aber man muss ja auch fairerweise sagen, je weiter die Zeit voranschreitet, desto schwieriger ist es ja auch, was Neues zu machen. Ne? Also ich meine jetzt in den 60er Jahren, wenn du dann eine Rockband gegründet hast, also ehrlich gesagt, rückblickend betrachtet, sind echt total viele Sachen aus den 60ern, was Rock angeht, eigentlich scheiße. Ne? Aber weil die halt zum ersten Mal da waren, ne, ist es natürlich dann der große Hit irgendwie, weil es ja kein Mensch kannte. Von daher möchte ich die Frage mit so einem ganz klaren Jein beantworten. Also ich finde, wenn etwas gut gemacht ist, dann darf das auch draufstehen haben, ja, hätte auch 94 erscheinen können, auch wenn es dann vielleicht nicht so innovativ ist. Aber wenn es irgendwie handwerklich gut ist, wenn es einen berührt, was auch immer, dann finde ich, dann ist das Daseinsberechtigung genug.
Ja, es ist auch, glaube ich, nicht so einfach immer zu sagen, weil in dem Fall sage ich, dieses Album hier, das gefällt mir so gut, aber ich kann nicht behaupten, dass es jetzt so viel wirklich neu macht. Es ist dann eher so die Attitüde, es ist vielleicht die Art und Weise, wie er das zusammensetzt. Aber da fehlt es ein bisschen. Auf der anderen Seite ist es ja auch nie gesagt, dass nur weil etwas innovativ oder neu ist oder es zumindest versucht, dass es auch gelingt. Also das macht es ja nicht automatisch gut, aber ich würde auch sagen, dass es das zumindest erstmal interessant macht und dass ich da zumindest eher erstmal zuhören würde, als bei den Leuten, die altbekanntes nochmal aufwühlen.
Hast du denn das Gefühl, dass momentan irgendwie Sachen rauskommen, wo neue Genres entstehen könnten? Also wo man so das Gefühl hat, man ist gerade dabei, wie so ein ganzes Genre sich irgendwie erhebt? Weil mir geht das irgendwie gar nicht so, ehrlich
Nein,
gesagt.
Neu nicht. Ich glaube, da wird auch nicht mehr so viel passieren. Aber es ist so die Art und Weise, wie das miteinander vermengt wird und vielleicht ja, so in Extreme nochmal gebracht wird, weil gerade wenn wir jetzt zum Beispiel viele Platten haben, die, bei denen wir sagen, es gibt eigentlich gar kein richtiges Genre mehr dabei, das ist halt in irgendeiner Form Pop, weil es in irgendeiner Form R&B ist, weil es in irgendeiner Form Hip-Hop ist und weil es in irgendeiner Form tanzbare elektronische Musik ist, dann kannst du ja eigentlich nur herausstechen, wenn du da irgendwas machst, was das ein bisschen so extremer rausbringt. Und ich glaube, es ist nicht umsonst so, dass wir halt seit 10 Jahren von Sachen wie Hyperpop sprechen, was jetzt auch nicht mehr so neu ist, ne, so als so eine Weiterentwicklung von Popmusik, die man jetzt so vielleicht in den 90er Jahren und in den Nullerjahren so ja noch nicht hatte. Das ist kein neues Genre, aber das ist halt dann eben so eine Weiterentwicklung davon. Aber da sehe ich jetzt nicht, dass da gerade so viel, also wirklich komplett Neues passiert, aber so dieses Herausarbeiten, diese Trendschärfe, die eben eigentlich nur dann entstehen kann, wenn etwas ja so ein bisschen mehr so in diese Extreme reingeht. Aber das macht es vielleicht dann ja auch eben schwieriger für Innovationen, weil die halt direkt vielleicht in irgendeiner Form sehr laut sein müssen. Auf der anderen Seite ist gerade bei elektronischer Musik oder Tanzmusik ja gerade eher der Trend, dass es halt sehr laut und sehr schnell sein muss. Also ein wahnsinniges Tempo, sehr auf die 12. Das hat man jetzt gerade bei ganz vielen neueren Releases, auch dass es sehr viel in so eine bollerige Trance-Richtung eigentlich geht, ist jetzt auch nicht besonders innovativ, aber ist vielleicht eben das, was gerade gefragt wird. Also da ist natürlich dann wieder auch die berechtigte Frage, muss es diese Innovation überhaupt gerade geben oder ist nicht vielleicht auch eher wichtig, dass die Musik einen subkulturellen Aspekt irgendwie mitbringt und die Leute zu irgendwas animiert oder zusammenbringt, muss es dann auch direkt was Neues sein? Das ist ja schon wieder fast ein eigenes Podcast-Thema wert, aber ja, mich hat so dieses Thema Zeitlosigkeit so ein bisschen interessiert, weil du kannst dich natürlich nur auf was berufen, was irgendwann mal jemand erfunden hat und der kann es nur erfunden haben, wenn es das vorher noch nicht gab. Und das wird natürlich jetzt einfach schwieriger, das ist so, ja. Track 17 Playlist zum Podcast, die letzten Songs für diesen Monat. Ich fange einmal kurz an. Und zwar habe ich noch was aus den Niederlanden mitgebracht, nämlich Club Warme Deken, was natürlich einfach der Club der warmen Decken heißt. Habt ihr euch vielleicht schon gedacht. Das ist eine sehr, 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 sehr schöne 5-Track-EP, die ich da letztens entdeckt habe. Und dieses niederländische Projekt hat dann auch eben 5 verschiedene Features drauf. Also es erinnert vielleicht so ein bisschen an das Metronomy-Ding und wandert so auf so abseitigen Pfaden der Tanzmusik, es gibt Acid House Breaks, Funky Techno und es ist alles Mögliche dabei. Ich habe mich jetzt für diesen Roller Mix Demos entschieden, heißt der. Das ist aber auch nur stellvertretend für das ganze Ding, weil die ganze Platte ist großartig. Kann ich nur sehr empfehlen. Und dann freue ich mich auf eine, ja, leider erst in 2 Monaten erscheinende Platte. Ich mache das eigentlich selten, dass ich was schon mal draufpacke von der Platte, die vielleicht ja, durchaus auch Potenzial für die ganze Folge hat. Aber es gibt eine Band, die heißt Lies und die wird auf dem, ja, Londoner eigentlich experimentellen Elektronik-Label AD93 veröffentlichen. Das ist so eine sehr abgefahrene, ja, so Art-Rock, ja, Post-Punk-Geschichte. Und der Vorab-Track Moan in Circles, der hat mir so gut gefallen, der ist herausragend und ich hoffe, dass das ganze Album damit gehen kann. Das habe ich leider noch nicht. Das erscheint in 2 Monaten und könnte danach dann vielleicht Teil dieser Folge sein. Aber ich möchte euch da teilhaben lassen und hört auf jeden Fall schon mal in den Song rein. Und dann können wir mal schauen, ob das was für die entsprechende Ausgabe ist. Was gibt's denn bei dir noch zum Abschluss?
Ja, ich habe noch mal was aus London dabei, irgendwie wie so oft in letzter Zeit. Und zwar von dem Produzenten Deft, die EP 2 Years. Das ist im Prinzip, ja, Signature UK Bass Sound, würde ich sagen, gemischt mit Jungle, gemischt mit Footwork, gemischt mit Hardcore Breaks, gemischt mit so ein bisschen Wahnsinn. Der hat schon mal eine EP rausgebracht, ich glaube vor 2 Jahren, Bona hieß die, auf Hoover Sound. Und jetzt 2 Years ist auch wieder auf Hoover Sound erschienen. Und wer was mit Jungle anfangen kann, mit Breakbeats, der ist da sicherlich gut aufgehoben. Und auf der Playlist findet ihr den Song Go West, der aber nichts mit den Pet Shop Boys zu tun hat. Also da kann ich jetzt schon mal Entwarnung geben. Und genau, zum Abschluss nochmal nach New York. Hip-Hop von, ja, jetzt ist die Frage, wie er sich nun wieder ausspricht. Jung Classic, würde ich mal glauben.
Klingt gut.
Der beschäftigt sich auf seinem Album Afrocentric Alien mit dem Anderssein, zumindest mit dem selbst empfundenen Anderssein von ihm gegenüber dem Rest der Welt und natürlich mit Afrozentrismus, ein super spannendes Konzept. Und ich finde es interessant, wenn sowas in Hip-Hop-Alben irgendwie so im Fokus steht. Ja, das Album bringt im Vergleich zu den anderen Hip-Hop-Sachen, die ich heute dabei hatte, nochmal eine ganz andere Facette rein, weil das so klassischer Boom-Bap ist, der mal ganz entspannt ist, mal ein bisschen düster, atmosphärisch daherkommt. Und es ist so ein bisschen, wir können im Prinzip Jung Classic so ein bisschen beim lauten Denken zuhören und das fand ich unglaublich angenehm. Klingt im positiven Sinne nicht unbedingt nach 2024, um mal wieder auf das Zeitlose zurückzukommen, sondern eher 20 Jahre älter. Wenn man Aesop Rock mag, ich glaube, dann ist man hier gut aufgehoben. Und ja, ihr könnt euch gerne selbst überzeugen mit dem Song Ghosts That Only I Can See auf der Playlist.
Genau, das gibt's alles auf Track 17 Playlist zum Podcast in den Shownotes verlinkt. Ansonsten bei Spotify eingeben. Den Link sollte man doch sehr leicht finden, aber wir geben ihn euch auch natürlich nochmal gerne. Und ja, vielen Dank, Melanie.
Danke dir.
Danke euch fürs Zuhören. Schreibt uns doch gerne an info@track17podcast.de oder über Instagram, was denn euer favorisiertes Album aus diesem Monat ist oder vielleicht auch was in den nächsten Monaten rauskommt und wir hier gerne besprechen können. Wir sind da natürlich auch gerne empfänglich für Vorschläge. Es wird auf jeden Fall nicht weniger, aber ich fand, das war ein sehr ergiebiger Monat und das wird auch der nächste sein und in 4 Wochen gibt's die nächste Review-Folge auf jeden Fall. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.